Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Moin Moin, schön, dass ihr dabei seid bei Lebenslang A1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Nachbetrachtungsspiel Kiel gegen Werder. Tja, Scoop, ein Satz mit X, das war wohl nix. Relativ einfach. Vorher noch ein bisschen positive Grundstimmung gehabt. Sah eigentlich ganz gut aus vom Gefühl her. Gefühl täuscht ja oft. Hast du, glaube ich, sogar auch am Ende der Aufnahme gesagt. Und ich fand, es war eine blutleere Vorstellung. Kämpferisch, spielerisch, gar nichts. Dann der Brand, den ich ja noch ganz positiv gesehen habe mit seinen komischen Umstellungen da. Also da lief wirklich nichts zusammen. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Also eins garantiert, glaube ich, hier im Podcast, ein Mann, ein Wort. Ich werde nie wieder einen Podcast für Werder Bremen tippen. Das hat sich damit jetzt erledigt, hundertprozentig. Egal, gegen wen wir spielen, ich werde maximal unentschieden tippen. Mehr werde ich für Werder Bremen nicht mehr tippen. Ja, enttäuschend. Du hast deine und meine Vorfreude auf das Spiel gesehen und dann sowas, kämpferisch hat doch, die haben doch gar nicht richtig dagegen gehalten, spielerisch sowieso nicht. Dann, ich fand den Brand auch sympathisch, also die Pressekonferenz, wir haben darüber gesprochen, wie cool er darüber kam. Aber aus welchem Grund spielt er auf einmal mit der Viererkette? Aus welchem Grund spielt er mit zwei Sechsern? Da muss ich echt, Niklas Füllkrug nach dem Spiel hat er das Interview gegeben, das bekannte Interview, da muss ich ihm aber recht geben. Und Ole Werner, wir kommen natürlich gleich zu, ich greife schon mal vor, hat schon gesagt, er wird jetzt nicht großartig was umbauen in den letzten drei Spielen, hat er ja schon gesagt bei der Pressekonferenz. Der wird das bis zum Ende durchziehen und in Winterpause, wenn er Zeit hat, will er versuchen, an den Schrauben zu drehen. Aber was der Brand da gemacht hat, vor allen Dingen auf einmal mit zwei Sechsern zu spielen, das habe ich null verstanden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und das Ergebnis hat man dann gesehen, obwohl natürlich die Riesenchance vom Duxch, kurz vor Schluss, hält der Torwart natürlich überragend. Von Holstein Kiel, der hätte natürlich auch reingehen können. Also das Allgemeine wieder und so Totalausfälle wieder bei Felix Agu, ne? Was war denn mit dem am Samstagabend los? Das war ja eine Note 6 von Dortmund bis nach Bremen. Also der hat ja nichts, der auch, ich kann mich genau noch an eine Situation erinnern, glaube ich, 80. Minute, wo er frei aufs Tor zugehen kann. Erster Ballkontakt, Ball springt 15 Meter weg. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Mein Jung hier, mein Lieblingsspieler Antonio Jung, auch nicht so eine gute Partie diesmal gemacht, groß auch. Total unauffällig, sage ich jetzt, Gurf durch die frühe gelbe Karte. Hast du gesehen, er war auch gehandicapt, fand ich. Er hat nicht mehr diese Leistung gebracht nach der frühen gelben Karte wie sonst.
Ja, auch total unnötig, die gelbe Karte. Oder in der Situation, genau. Also baut er wirklich nicht so da reingehen mit der Grätsche. Da kann er von mir das leicht so ein bisschen tackeln, ohne Riesensache. Zudem war der, glaube ich, kurz vor seinem eigenen 16er, also keine Gefahr.
Genau.
Also ich weiß auch nicht, was da los war, also...
Zwei Personalien noch ganz kurz, dann übergebe ich sofort das Wort. Marvin Duxch muss für mich das 1-0 machen. Ganz klare Chance, muss er machen. Dann kommt ein lapidarer Ball da vorbei. Der hängt für mich total in der Luft zurzeit. Seitdem, ich glaube, die haben gewechselt. Erst war Duxch groß, Füllkrug aussortiert. Jetzt hat der Füllkrug den Duxch wieder überholt und es ist der Duxch hier. Also die wechseln sich immer ab, weil der Füllkrug Einsatz, Power, okay, den Kopfball kann er vielleicht leicht machen zum 2-2, aber der ist auf einmal da, der zeigt sich, der macht und tut und rackert, holt sich auch die Bille im Mittelfeld. Nur aktuell, meine persönliche Meinung, wollte ich dich aber auch fragen, ist der Duxch total untergetaucht und die Chance, die er hatte, die macht er auch nicht mehr rein. Also das passt hinten und vorne nicht. Und von Füllkrug, Hut ab, der war suspendiert, hat große Fresse gehabt, hat den Fritz angemacht, aber er lässt jetzt Taten sprechen, ne? Er lässt definitiv Taten sprechen. Seitdem der Suspendierung 6 Tore beteiligt. Also besser geht's nicht. Also finde ich Hut ab vor ihm. Hätte ich nicht gedacht, was hat er gegen Hamburg die Chancen liegen gelassen. Aber der ist jetzt on fire. Und dann darf er auch mal große Fresse haben. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ausdrücke. Aber wenn er dann Taten sprechen lässt, ist doch alles in Ordnung. Dann kann er den Fritz auch mal anmachen, solange er nicht unterhalb der Gürtellinie ihn beleidigt hat. Ist doch alles in Ordnung. Aber er zeigt es Taten. Und dann frage ich jetzt dich persönlich, wo ist Marvin Duxch?
Ja, Marvin Ducksch ist da, wo ihn auch viele andere schon gesehen haben, auch jetzt über mehrere Spiele, ein Chancentod halt. Es gab ja nicht nur diese Szenen, die du jetzt angesprochen hast, sondern auch davor in mehreren Partien schwache Auftritte. Natürlich auch nochmal bei zwei, drei guten Aktionen, zum Beispiel einmal der Schuss dann noch, wo der Torwart den sehr gut hält. Okay, aber ich bin bei dir. Irgendwie haben die so ein bisschen getauscht. Zeitgleich sieht man aber auch, und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, Werder Bremen hat ja auch einfach das Problem, dass sie zum Beispiel auch mit dem Ball nichts anfangen können. Das war ja schon immer so. Das hatte sich etwas gebessert, vielleicht durch diese Systemumstellung. Wobei ich das auch manchmal etwas schwierig finde, dass das System so entscheidend ist. Aber gut, wenn man sehr unsicher ist und das ist die Mannschaft halt, ist es doch wichtig, irgendwie nicht zu viel zu verändern. Und da war es auch so, dass eher irgendwie von Einzelaktionen lebt. Und von daher, das Interessante ist ja, das Tor fällt ja im Endeffekt aus einer Koproduktion von den beiden, Einwurf Ducksch und dann Füllkrug wirklich, also das ist gar nicht so einfach, den so zu machen. Also das machst du vielleicht sogar nur von 2 von 10, hört sich jetzt extrem an, aber es ist also echt schwierig, den so zu machen, weil die ganz oft dann entweder nicht aufs Tor kommt oder der kratzt den halt locker von der Linie, also ganz stark gemacht. Und ich bin dabei, das ist einfach. Ja, die haben einfach getauscht, die beiden irgendwie mit der Leistung. Und wenn man sich das so ansieht, ich glaube, da macht keiner von denen mehr als 12 Tore auf die Saison gerechnet. Ja, wo andere jetzt schon bei 12 Toren sind, da wird also nicht so viel kommen. Und man muss auch sagen, Bittencourt hatte auch mal wieder eine schöne Chance, die er auch wieder nicht aufs Tor bringt. Dann, ich muss nochmal zur Aufstellung zurückkommen. Wie gesagt, Viererkette schon sehr undankbar. Dann auch diese Schwankung, Agu, den wir jetzt, glaube ich, noch vor 2, 3 Spielen, hast du selber gesagt, ne, richtig geile Partie. Und jetzt dann wieder so ein totaler Ausfall. Und Dingchi, ja, warum der jetzt spielt, weiß auch keiner. Also ganz merkwürdige Sachen. Er hatte ja auch vorher, also was ich beim Brand gar nicht verstanden habe, der hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er würde nochmal in der kurzen Zeit die Spieler abholen, denen zuhören, also ein bisschen so heraushören, was sie brauchen für den Moment. Und dann stellt er so viel um, da frage ich mich so, warum erzählt er da am Donnerstag oder am Freitag da das Ganze auf der PK und hat es anscheinend nicht gemacht, weil da hätte ich doch gesagt, okay, die wussten ja schon, dass der Werner relativ zeitnah kommt. Und ist ja auch gar kein Stress für den, weil damit seine U19 dann noch weiterarbeitet, dass man einfach mal reinhört, was die brauchen, wie wir weiterspielen und hätte gar nichts Großartiges verändert. Bei mir aus Friedel rein, um den Groß wieder eins noch weiter nach vorne zu schieben, dann wäre es alles gewesen, ja. Dann hätte er einfach gesagt, komm, wir spielen einfach so wie beim letzten Mal auch. Aber dann die Mannschaft, jetzt mache ich ja auch wieder eine Einzelstudie, die Mannschaft, da war ja kämpferisch, da war ja überhaupt keine Leidenschaft, oder? Die haben uns doch in der ersten Halbzeit, haben die uns doch schon vorgeführt und dass wir dann erst so spät das Gegentor bekommen. Wir haben doch gebettelt. Wir haben noch 20, 30, 40 Minuten eigentlich darum gebettelt, aus meiner Sicht, dass wir da in Rückstand geraten. Natürlich hatten wir auch noch ein, zwei richtig gute Torchancen, gar keine Frage. Aber mittlerweile sehe ich das so, dass wir halt doch einfach so einen Kader haben von der Qualität der Einzelspieler, die doch teilweise ja, wenn die in Form sind, überdurchschnittlich gut sind für die zweite Liga. Ja, aber du hast halt dieses Mannschaftsgefüge nicht. Wir haben es ja damals mit dem Torben auch schon in einem großen Interview mal angesprochen, wie ist die Kaderzusammenstellung? Also da passt ja vorne und hinten nicht. Natürlich sind solche Einzelspieler gut und machen dann mal ein paar gute Aktionen und schießen auch die Tore, wie sie jetzt hier Füllkrug und so weiter. Aber das gesamte Zusammenhängende passt nicht. Und wenn er sich dann dahinstellt, der Baumann, auch im Nachgang und sagt so, ja, vielleicht gar nicht so schlecht mit dem Trainerwechsel, wir sind hier sozusagen als Einheit zusammengeschweißt, wir haben, was hat er gesagt, die 4 Phasen des Teambuildings quasi so im Schnelldurchgang gemacht. Ich habe da nichts gesehen von. Ja. Ich habe gesehen, Kiel, die haben geackert, die haben gesehen, war wie ein Pokalspiel für die, da war nicht mal die Kulisse großartig da bei Kiel, muss man ja sagen, hat eigentlich nur die Werder-Fans gehört, neben der ganzen Pyrotechnik, die abgebrannt wurde, die anscheinend überhaupt nicht kontrolliert wurde, aber das ist
Ja,
immer
Corona
ganz.
ist wichtiger. Corona ist wichtiger als Pyrotechnik.
Also man weiteres Randthema, aber also ganz, 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 ganz krass, wie wenig dann da auf dem Platz war. Und wenn es schon kämpferisch so nicht ist, dann ist natürlich vielleicht wenigstens spielerisch, aber ich glaube, wir hatten keine Ballstaffette über 5 Stationen, oder? Also
Also,
für
da
mich
muss
war es eine
ich.
Offenbarung, wie die gespielt haben. Da sitzt du davor, es sind ja fast 100 Minuten dann gewesen. Und dann denkst du, mein Gott, was ist das für ein Samstagabend, ja? Ich meine, du kannst heutzutage ja nicht mehr so viel wieder machen, okay, aber also, es ist echt, also diesen Verein über die letzten Jahre hier anzugucken, ist echt schwierig und also ich weiß nicht, das macht einen echt fertig da. nach so einem Abend da wieder, also wenn man gegen vielleicht andere Mannschaften, die auch jetzt in einer totalen Superform sind, spielt, aber Kiel war ja selber jetzt gerade nicht so überragend, hatte das letzte Spiel auch nochmal verloren, waren jetzt vielleicht so ein bisschen im Aufwind, aber waren trotzdem irgendwie Tabellen 16. noch vor dem Spieltag, meine ich. Ach, ja, was soll man sagen?
Die gewinnen ja nur, weil sie gekämpft haben. Das Kämpfen hat ja gegen Werder Bremen gereicht. Die mussten ja nicht spielerisch gut spielen, die mussten ja nur kämpfen und das hat gereicht, das 2-1. Deshalb doch nochmal Personal, ich war eigentlich schon fertig damit, aber du hast natürlich gerade noch zwei Namen genannt, da muss ich auch nochmal drauf eingehen. Mein Heilsbringer, Leonardo Bittencourt, für mich am Samstag Totalausfall, Note 5 bis 6, hundertprozentig. Von dem kam ja gar nichts, weil er ist ja auch eigentlich so, wenn es spielerisch nicht läuft, dass er auch ein Kämpfer ist. So erinnere dich an die Spiele gegen Borussia Dortmund im Pokal. Da ist er durch einen Kampf zu sich gekommen. Ja. Totalausfall, also habe ich gar nicht verstanden, was mit dem los war. Dann Thema Dingschi. Aus welchem Grund, da gehe ich schon wieder richtig aus meiner Haut raus, aus welchem Grund der von Anfang an spielen darf. Siehe Markus Anfang, wir haben es angesprochen. Er soll dribbeln, ist in jeder Aktion hängen geblieben. Jetzt das Abwehrverhalten vor dem 0-1, dass er da diese Alibi-Grätsche macht. Lauf doch einmal mit ihm einfach bis zur Außenlinie mit. Warum grätschst du denn da? Begleite ihn einfach bis zur Außenlinie und verhindere die Flanke. Hör doch auf zu grätschen. Mach ich einen großen Anteil, ist er schuld, mit am Gegentor. Und der bringt doch nichts. Jede offensive Aktion, Entschuldigung, verkackt er. Er verkackt jede Offensivaktion. Was sehen die Trainer bei denen im Training? Und so, ja, er ist ein junger Mann, alles gut. Aber es kann doch nicht möglich sein, dass der immer wieder aufgestellt wird. Ich verstehe es nicht. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Thematik. Der gar nicht gespielt hat, der gar nicht im Kader war. Was ist mit Niklas Schmidt? Der Heilsbringer der ersten 6 Spiele. In den ersten 3 Spiele, glaube ich, 2 Tore, 3 Vorlagen oder so. Also, jetzt hat er den Vertrag verlängert und es kommt gar nichts mehr von dem. Der Brandt schmeißt ihn sogar aus dem Kader raus. Da sitzt er nicht mehr auf der Bank. Was ist das denn für ein Verhalten? Muss ich da jetzt Werder Bremen anmachen oder muss ich Niklas Schmidt anmachen? Aber normalerweise muss ich ja Niklas Schmidt anmachen, weil die Trainer können ja in der Hinsicht nicht blind sein. Wie kann das denn sein, dass so ein Typ, der die ersten 5 bis 7 Spiele der Top-Mann war, Vorlagengeber, läuferisch, Standards, das war der Mann und jetzt ist er total in Versenkung. Wir reden vom 15. Spieltag, 7 Spieltage später und der fliegt aus dem Kader? Was ist mit dem Jungen los?
Ja, eine sehr gute Frage. Das kam mir gar nicht so richtig auf, sondern erst sozusagen bei der Aufstellung. Da werde ja auch gar nicht mal so offiziell es mal bekannt gibt, wer mitgeht. Aber ich gebe dir recht, sehr merkwürdig das Ganze. Ich hatte, meine ich, damals in unserer Aufnahme gesagt, hoffentlich gibt es da keinen Leistungsabfall, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat. Und das sieht ja stark danach aus. Jetzt habe ich mittlerweile mitbekommen, ganz relativ aktuell, heute am Montag hat jetzt auch noch Corona oder ist in Quarantäne zumindest, genauso wie Weiser. Und noch Shia Rudia, also der Nachwuchsmann, auch dann kurze Randnotiz, beim Weiser stand es nicht, bei den anderen beiden schon, dass sie doppelt geimpft sind und trotzdem in Quarantäne müssten. Da weiß man ja, dass bei Weiser wahrscheinlich eher ungeimpft ist, sonst hätte man das vielleicht auch da reingeschrieben. Also die fallen wohl alle aus, die 3 schon mal, das schon mal als Ausblick. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist und warum. Also ich habe es ja auch noch gesagt, dass der wenigstens, also er bringt sicherlich viele Probleme mit oder hat es ja auch über die Jahre mitgebracht, was sozusagen Faulheit und fehlende Fitness angeht. Aber er hatte zumindest in den guten Phasen so ein kleines spielerisches Element, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Das war ja sicherlich auch klar, dass er gewisse Schwankungen darin hat, aber auch das fehlt ja. Ich glaube, es ist schon jemand, der vielleicht nicht so gut ist, wenn es hart auf hart geht, aber der schon mal einen ganz guten Ball spielen kann, wo man auch mal eine Ballstaffette hinkriegen könnte. Was jetzt mit dem los ist, keine Ahnung. Müssen wir nochmal irgendwie herausfinden, wie es mit der Trainingsleistung gibt. Sicherlich interessant jetzt mit Ole Werner nochmal ein neuer Mann, auch wenn er jetzt erstmal ausfallen wird. Aber was noch viel schlimmer ist, haben wir nicht drüber gesprochen bisher. Was erlauben Brandt? Assalé spielt hier 20 Minuten und mehr. Ja, ich habe gesagt, der spielt doch keine 15 Minuten mehr bis Jahresende und dann so ein Mist. Warum er den wieder gebracht hat. Da bin ich auch völlig ausgeflippt, dass er den da so lange spielen lassen. Ja, der ist, was habe ich gesehen? Einmal hat er dem einen Spieler im Mittelkreis schön mit dem Arm hier schön ins Gesicht beziehungsweise an die Kehle geschlagen. Ja? Also es sah nicht so gut aus in der Zeitlupe, da kannst du locker mal gelb geben. Die andere Szene war, glaube ich, irgendwo am 16er bei denen, da rennt er den einen einfach um. Und das war es jetzt für mich. Ich glaube, noch einer... eine
die beste Situation hast du nicht gesehen.
Wie, aufgelegt oder so.
Ne? Wie an der Mittellinie den Kieler Tunnel, das hast du wieder nicht gesehen, ne?
Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber also, dass der dann, dass die den eingewechselt, also dass er den eingewechselt hat, Brandt jetzt, also für mich, der muss sofort Werder Bremen verlassen, muss ich jetzt sagen. Hat mich jetzt wirklich völlig fertig gemacht, dass ich jetzt hier auch zumindest meine Einschätzung verloren habe. Aber gut, Scherz beiseite. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Was ärgerlich ist, das ist alles wieder das Gleiche, was wir immer wieder ansprechen. Also Kiel ist für mich so aufgetreten, wie man auftreten muss, wenn man gewinnen will. Ja. Haben dann in der zweiten Halbzeit sicherlich auch ein bisschen zurückgezogen nach dem Tor noch. Und wir, wenn wir den Ball haben, wenn wir, also gegen hohes Pressing, haben wir schon keine Chance, ja. Da gab es vielleicht manchmal die Sachen, dass die individuelle Klasse dann irgendwie zu Torchancen geführt hat, okay. Aber wir können es nicht spielerisch lösen, wir können ja auch nicht über den Torwart spielen. Wenn wir mehr Ballbesitz haben, die sich ein bisschen zurückziehen, kriegen wir auch keine Lösung, weil wir überhaupt gar keine Ballstaffetten spielen können. Also ich sehe es jetzt mittlerweile schon über einen längeren Zeitraum. Ein großes Problem ist, dass wir halt, dass Werder irgendwo der Nullerjahre und vielleicht noch ein bisschen Anfang der Zehner war immer auch oft durch, von mir aus auch in den 90ern natürlich auch, wir hatten oft so ein, zwei herausragende Fußballer oder von mir aus auch ein bisschen so Spielmacher-Leute. Mit Herzog damals, Diego, Özil, Miku und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese DNA des gesamten Vereins immer noch auf so einer Struktur auf ist. Das heißt, die können als Mannschaft können die irgendwie nicht gut spielen. Als Kruse da war, ein super Fußballer, ja. Wenn ihr den mal live auch gesehen habt, nicht nur im Stadion, sondern auch mal beim Training oder so, das ist dann wirklich ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Spieler. So. Und ich glaube, wenn sie den nicht haben, vor allen Dingen im Mittelfeld, was wir definitiv nicht haben, ja, da hat Werder irgendwie ein großes Problem, weil die es als Kollektiv komplett nicht spielerisch auffangen können. Die brauchen irgendwo so ein bisschen, ich kann mich jetzt gerade eben, wo ich so schön erzähle, immer noch an ein Interview von Lisa Razou erinnern, der mal gesagt hat, wegen französischer Nationalmannschaft, wenn wir nicht wussten, was wir machen, haben wir einfach Zidane den Ball gegeben. Ja? Und dann war dann, und da kann ich mich jetzt so richtig rein irgendwie sozusagen reininterpretieren, das ist ja wie damals mit Diego oder ja. Özil oder Miku. Ja, weiß ich nicht, wenn es hart auf hart, dann kriegt der den Ball, dann macht er mal ein, zwei Spieler frisch und dann geht es halt weiter. Ja? Ja. Also ein bisschen diese Verantwortung abnehmen. Jetzt, ich schaffe es sowieso nicht, den auszuspielen, ich schaffe keinen guten Pass zu spielen. Und das ist, sehe ich jetzt mittlerweile immer mehr, die Krux, dass da halt auch der Kader ja überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, wenn man da nicht so ein eigentlich einen klassischen Spielmacher hat, was es ja nicht mehr so gibt.
Aber wo du gerade dabei bist, Sepp, ich weiß, dass du noch eine ganz, ganz interessante Statistik dazu noch aus, Thema Laufleistung. Und die hau jetzt bitte mal raus.
Ja, weil warte mal, ich muss die abreißen. Ja. Jetzt kann ich sie zeigen, man kann sie ja nicht sehen. Aber ja, ihr wisst ja genau, Laufleistung, ein Kriterium, wo ich eigentlich auch fast vor der Saison gesagt habe, ja, finde ich sozusagen aus der eigenen Perspektive immer interessant, weil das ist ja ein Laufsport, das ist Fußball. Aber ich hätte jetzt auch nicht auf Dauer so viel Gewichtung gegeben. Aber ich habe mir das jetzt nochmal extra angeschaut. Ihr wisst ja, im Endeffekt jedes Spiel, was wir verloren haben, sind wir auch weniger gelaufen. Jetzt natürlich auch. Es ist ja einfach nur Kilometer fressen. Keine Sprints, keine Zweikämpfe, nichts. Also das heißt, bei uns sind wir so knapp, ich habe es ja nicht stehen, 2,3 Kilometer weniger gelaufen als Kiel. Schon mal sehr interessant. Unter anderem könnte es auch bei Gruev gelegen sein, der ist nämlich nur 9 Kilometer gelaufen, relativ wenig, und er wurde, glaube ich, in der 80. oder so ausgewechselt. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Aber um jetzt auf die Statistik zu kommen, ich habe mir den ganzen Spieltag der zweiten Bundesliga angeguckt, es gab einen Unentschieden, das lassen wir mal außen vor, aber 8 Siege. Und bei 8 Siegen, ich habe mir nur die Laufleistung der jeweiligen Mannschaften angeguckt, und 7-mal war es so, dass der mit der Mehrlaufleistung auch gewonnen hat. Nur ein einziges Mal war es nicht so. Das war dann das Spiel vor Regensburg. Die hatten gewonnen und hatten 400 Meter weniger gelaufen. Also auch noch relativ knapp, aber trotzdem. Das heißt, zu 87,5% jetzt hier bei dem Spieltag nur gesehen, war die Laufleistung entscheidend, ob du das Spiel gewinnst. Bei dem Unentschieden waren die jetzt 500 Meter auseinander, also auch nochmal eine knappe Sache. Aber es ist extrem, dass das Thema Laufleistung doch so einen großen Impact, jetzt ist jetzt diese 87%, will ich jetzt nicht überbewerten, das ist ja bei dem Spieltag jetzt einfach nur ein Zufall vielleicht, aber bei uns ist es definitiv so, wenn wir mehr laufen als der Gegner, stehen wir zumindest recht gut da.
So, und jetzt hoffe ich, dass Ole Werner als Werder-Trainer unsere Sendung sieht, dann weiß er sofort, wo er daran arbeiten kann. Weil Markus Anfang hat es ja auch nicht geschafft, ne? Sag ich jetzt mal. Also jetzt, und ich will nochmal einen Vergleich ziehen, Auswärtsspiel Holstein-Kiel, Auswärtsspiel Nürnberg. Weißt du, wie begeistert wir waren nach dem Nürnberg-Spiel? Das war 90 Minuten Kampf, 90 Minuten Gras fressen, 90 Minuten Zweikämpfe gewinnen, 90 Minuten zeigen, breite Brust, hier gewinnen wir. Die haben immer weiter Chancen vergeben, immer weiter gemacht. Und jetzt Holstein-Kiel, das genaue Gegenteil. Der Gegner hat Gras gefressen, Werder hat mir gar nicht den Eindruck gemacht. 10 Minuten Nachspielzeit, haben sie in der 10 Minuten die Chance vom Duxch? War in der 10 Minuten noch eine Chance? Ich glaube nicht jetzt, oder? War der Kopfball von Füllkrug auch in den 10 Minuten Nachspielzeit?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, der war vorher. So, da hast du in 10 Minuten Nachspielzeit, ja, hast du eine einzige Torchance. Jetzt nochmal erinnere dich an Nürnberg, wie viele Torchancen wir da nur alleine von der 75. bis zur 90. hatten. Ich glaube, da hatten wir 10. Ungelogen hatten wir da 10 Torchancen. Ja,
es war auch so in der Statistik, dass wir in der zweiten Halbzeit noch weniger aufs Tor geschossen haben als in der ersten. Ja. Und wir hatten ja auch, für mich fand ich erstmal die klareren Torchancen in der ersten.
Ja.
Und ja, also es ist... Der Werner muss einfach auch hinten jetzt mal, wir haben jetzt noch, ich glaube, 19 Spiele müssten es sein, ne? Und wenn wir wenigstens jetzt immer noch einen Punkt holen, also kein Gegentor kassieren, ja, und immer nur einen Punkt holen, dann haben wir wenigstens 39, habe ich auch nochmal nachgeguckt, mit 39 kannst du nicht absteigen, denn wir müssen, und das ist jetzt auch ganz wichtig, wir müssen nur nach unten gucken.
Genau.
Unten brennt es nämlich ganz gewaltig. Kiel war unter uns, ist jetzt auch schon dran. So, Aue, gut, die werden es auch sicherlich schwer haben, aber wenn die auch das Spiel gewinnen, sind die auch dran. Hannover ist auch unten und das kommt ja auch dann noch zum Ende des Jahres in 3 Spielen. So, jetzt gehen wir doch mal von aus, mit so einer Leistung, wenn es jetzt so weitergeht, wirst du gegen Regensburg keine Chance haben. So, das heißt, du musst da Aue und Hannover, musst du schon mindestens 4 Punkte holen, um nicht da unten reinzukommen. Wenn du nur noch 2 Punkte holst, dann spielst du wirklich komplett gegen den Abstieg. Ja.
Wir haben nur noch 2 Spieltage, Sepp. Kannst du dich daran erinnern, dass wir mal davon gesprochen haben, 28 Punkte mit gut, ne? Kannst du dich erinnern, unser Ziel war 28 Punkte, haben wir schon gesagt, unrealistisch. Wir können maximal 26 holen. Und die holen wir auch nicht. Die holen wir auch nicht, die 26.
Ja, also das war ja dann eigentlich auch noch das Statement, glaube ich, noch von einem der Zuschauer, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig von wem, weil es ja schon ein bisschen her ist, aber genau, du hast gesagt, wir holen auch keinen 26, vielleicht holen wir
24.
23 oder 24.
Ja.
Aber es ist einfach, und wir müssen nach unten gucken, jetzt wirklich.
Ja, natürlich.
Aue, wenn du dann 0-0 spielst, 90. Minute und in der 95. verlierst, 1-0, dann sind die auch 3 Punkte, glaube ich, dran. Ja,
natürlich.
Und da unten kommen ja noch viel. Hannover muss auch was tun, Düsseldorf ist auch unten drin. So. Genau. Die Mannschaften werden ja auch vom Namen her und so im Notfall auch nochmal gucken, ob sie ein bisschen Geld irgendwo auf der Straße liegen lassen und da auch nochmal was investieren. Und das wird noch ganz, ganz schwierig. Da muss man einfach auf jeden Fall aufpassen. Und ihr seht schon, wir driften so ein bisschen ab weg von dem Spiel und da alles mal durchzugehen. Aber es sind immer wieder diese grundsätzlichen Probleme, die wo man einfach, es ist immer wieder das gleiche Thema, was einfach nicht gelöst ist, dass zum einen die Leistung konstant über 3-4 Spiele nicht so ist. Also wir gewinnen einfach keine 4 Spiele mal am Stück mit 2-0. So. Also diesen kleinen Lauf, den man mal haben muss. Schalke hatte den ja auch zum Beispiel, hatte dann 4 Spiele gewonnen, dann 2 verloren, dann ist es unentschieden, dann jetzt hoch gewonnen. Ich glaube, der HSV hat jetzt auch die letzten 3-4 Spiele wieder gewonnen. Das heißt, das braucht man ja auch einfach mal. Das sind jetzt ja auch nicht unglaublich Riesenserien. 4 Spiele zu gewinnen ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel. Und wir finden uns da einfach nicht. Und also es sind auch dann diese Kleinigkeiten. Du hast vorhin Bittencourt, muss ich noch mal drüber reden. Ich habe mir das zweite Tor nochmal angeguckt. Da spielen wir 8 gegen 6. Haltet das vorher an, 8 gegen 6. Bittencourt steht neben dem Mann, läuft nicht mit. Dadurch kann der draufschießen, dann schiebt sich auch noch einer, ich glaube Friedl, zu spät quasi raus, aber er muss einfach nur mitlaufen, das ist wieder Faulheit. Agu steht da an der Linie rum, wartet sozusagen, guckt glaube ich sogar nach rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Es fehlt so ein bisschen leider die Hintertorkameraperspektive da. Und dann geht natürlich mit dem Mitspieler nicht mit, der einfach reinschieben kann. Und es ist natürlich auch dann das Torhüterglück nicht auf unserer Seite. Ja? Also Pavlenka macht jetzt keinen Vorwurf bei den beiden Toren, aber wie ihr wisst, wenn es irgendwie gut läuft, hält er vielleicht nicht den ersten, aber beim zweiten kommt er von mir aus mit den Fingerspitzen dran und leitet ihn zur Ecke. Und dann springt er nicht gegen den Innenpfosten und raus. Und das sind einfach so Sachen, da fehlt uns... irgendwo diese Situation auch dann, dass das ganze Konstrukt mit der Abwehr und so, so sicher ist, dass wir auch einfach da die Spiele überstehen. Und du bist ja völlig am Ende da gewesen. Aber du warst ja bei mir 10 Minuten, 15 Minuten gespielt und du warst nur am Schwimmen da hinten. Da ging ja gar nichts. Ja, du hast Toprak, ja, wo der alles schon gespielt hat. Du hast Friedl auch noch Nationalspieler, du hast Pavlenka im Tor, du hast Jung, der noch vom dänischen Meister kam und. Und also, dann so eine Leistung.
Ich will jetzt Werder natürlich nicht in Schutz nehmen, aber ist natürlich auch wieder geil, dass der so vom Pfosten tickt, dass der so zurücktickt, dass der Kieler da ganz blank steht. Ne?
Also das ist natürlich auch aber du weißt auch, ne? Pavlenka hätte, ich sag mal, wenn der in dieser sehr guten Form wäre, hätte den zweiten, glaube ich, noch gehabt. Man hätte ihn einfach zur Ecke geklärt. Hättest du nachher gesagt, naja, hätte den wirklich klären müssen, naja, weiß man nicht, ne? Aber so, dann wäre es einfach so gekommen. Und das fehlt halt auch. Das ist einfach ein, ja, ich weiß nicht, wir haben den Namen ja schon erwähnt, wir haben es ja auch schon geschrieben, dass er kommt. Ole Werner, das war ja auch schon klar. Die haben ja nochmal ein schönes Ringeltänzchen da gespielt vor dem Spiel mit der Bekanntgabe, 250.000 Euro, wenn ich jetzt eine richtige Erinnerung habe. Und wenn Werder aufsteigt, was jetzt nicht passiert, muss man, glaube ich, nochmal 500.000 bezahlen. Jetzt ein ganz schwieriges Thema natürlich, auch weil er wohl zurückgetreten ist, selber ihn sozusagen beendet hat, aber zeitgleich noch vertraglich da irgendwo, ich glaube, kein Gehalt bekommen hat, aber noch gebunden war. Deswegen bezahlen wir jetzt eine Ablöse und bei Floco haben wir, glaube ich, keine bekommen. Ja, also weiß ich nicht, aber gut.
Aber eins, jetzt Wortspiel, Neuanfang mit Werner, ne, auf jeden Fall. Ganz wichtig hat auch unser, sag ich mal, Werder-Kollege, drücke ich ihn jetzt mal aus, Real Nico, auch in seinem YouTube-Channel preisgegeben, was wir schon vor 2-3 Monaten gesagt haben, ich kann Real Nico da wieder nur unterstützen, deshalb greife ich das jetzt auf. Dieser Mannschaft und Ole Werner ist jetzt dafür federführend, braucht Ziele. Du kannst jetzt natürlich nicht den Aufstieg ausgeben als Ziel, das ist utopisch, aber meiner Meinung nach muss Ole Werner antreten und muss sagen, bis zur Winterpause will ich Punkte X, von 9 möglichen muss er was raushauen. Und dann muss er sagen, ich will in der Winterpause, was weiß ich, das Doppelte an Punkte holen oder was weiß ich was. Diese Mannschaft, größter Marktwert in der ganzen Bundesliga. Wie gesagt, von oben nur lapidar. Diese Mannschaft muss jetzt im Arsch getreten werden und die müssen Ziele kriegen. Ich wiederhole mich, Ole Werner muss antreten, muss sagen, bis zum Winter will ich 9 Punkte holen. Dann kommt die Winterpause und nach der Winterpause, wir haben von 28 gesprochen, den muss ich natürlich erhöhen. Da will ich 35 holen, sage ich jetzt mal so. Aber so, es geht nicht mehr so, nur noch lapidar zu sagen, ja, Wiederaufbau ist schwierig und vierter Trainer im vierten Spiel. Interessiert mich allen Scheißdreck. Jetzt nach vorne gucken, nicht mehr nach hinten gucken. Ole Werner, tu mir bitte den Gefallen. Arbeite an der Laufleistung und arbeite mit Zielen. Gib der Mannschaft bitte Ziele, damit sie sich daran orientieren können. Sonst habe ich langsam keinen Bock mehr darauf.
Ja, du hast es sehr gut gesagt. Und ich fand, der Füllkrug hat es ja auch danach gesagt, dass er auch keinen Bock darauf hat, irgendwie Platz 6 bis 10 zu haben und dass man sich auch da mal klar positionieren soll. Von daher habe ich das auch so empfunden. Ich bin übrigens über eine Sache echt froh, du hast es jetzt nochmal gesagt, aber wenigstens fällt dieses blöde Wort Wiederaufbau nicht mehr. Ja, das ist nämlich echt nervig gewesen.
Genau.
Und er hat es leider jetzt im ersten Interview, ich weiß nicht, mittlerweile ist, glaube ich, jetzt gerade eben oder so, könnte die Pressekonferenz sein, vielleicht erzählt er es dann, kriegen wir jetzt nicht mit, dass er da das einfach nochmal auch vielleicht seine Ziele erwähnt. Und ich bin da vollkommen bei dir, wir haben es ja damals alles schon angesprochen. Deswegen, manchmal müssen wir vielleicht nur die alten Sachen rausholen und das wieder erneuern. Das ist wie bei manchen Nachrichten, die sich immer wieder wiederholen. Aber man hat das ja auch immer als Mannschaft, wenn du auch mit anderen da sprichst, die haben Zielcollagen, wo die alle unterschreiben und so. Und das Ziel kann ja nicht sein, wir sind abgestiegen und spielen aufs Jux und Dollerei mal, damit wir mal jedes Stadion kennenlernen und nachher mal mit jedem Platzwart gesprochen haben, einfach in der zweiten Bundesliga. Das kann ja nicht sein. Das ist ja wieder so eine Einstellung. Dann kannst du, lass es doch einfach sein. Dann spiel doch mit der U23, dann spielen wir jetzt in der dritten Liga vielleicht nochmal oder vierte oder so. Weiß nicht, in Bremer Stadtliga hat vielleicht auch noch schöne Plätze oder so. Vielleicht gibt es noch einen Aschenplatz. Also der Verein muss einfach vorankommen. Und wie ihr wisst, wir haben Kaderprobleme, große Kaderprobleme. Das heißt, mit Baumann und Fritz kriegen wir das nicht auf die Reihe. Werner sehe ich auch ganz, ganz schwierig, dass er diesen Kurs auch noch übernimmt, weil das muss halt schon irgendwo passen. Du brauchst ja schon irgendwo diese Gestalter, die das machen. Kannst du ja auch hier Eberl zu nehmen bei Gladbach zum Beispiel, wie die auch abgestürzt sind und das nach und nach hochgebaut wurde oder zumindest die gute Arbeit, die es jetzt gerade eben nicht gibt, aber bei Bobic aus in Frankfurt. Das heißt, du brauchst schon irgendwo Meistens sind es ja diese Manager, aber eigentlich ist es ja die Kaderstruktur und die Verhandlung damit. Und wir haben einfach jetzt seit 5, 6 Jahren haben wir einen beschissenen Kader. 2 Jahre hat uns noch Kuse oder so gerettet, aber ansonsten passt es halt einfach nicht. So, aber, und das ist einfach ein Riesenproblem.
Aber Sepp, nochmal, ich muss nochmal wegen auf die Ziele zu sprechen. Es kann doch nicht sein, ich bin selber C-Jugendtrainer. Wir haben eine Tabelle mit 13 Mannschaften. Ich habe der Mannschaft vorgegeben, ich will unter die ersten 6 kommen. Das war die Ziele. Wir reden von 13- bis 14-jährigen Kindern. Und wir als Fan, als Sesselpupser, die vom Fernseher sitzen und die Mannschaft im Stadion unterstützen, wir sagen doch sogar, du brauchst Ziele. Warum versteht das eine Profimannschaft aus dem zweiten Liga nicht? Warum kann ich diesen Profis keine Ziele vorgeben?
Ich verstehe das. Ja, aber weiß ich nicht, oder ich weiß es schon, das liegt eben einfach an der Führung, hast du ja auch schon, oder haben wir ja auch oft schon diskutiert. Und wenn die das nicht klar formulieren, und das kann jetzt nun mal der Trainer ja auch nicht, sondern da muss im Endeffekt das hinkommen, und das ist ja bei anderen Vereinen auch so, im Notfall ist halt immer der Präsident, der dann sagt, ich brauche mal hier wieder mein Interview, ja, und polter auch mal so ein bisschen los, da muss halt einfach was sein, ja. So, man kann ja sagen, man muss sich finden, man kann ja 5, ist ja alles schon wieder vorbei, ne? 5 Spieltage können wir noch mal so ein bisschen gucken, aber ansonsten ist halt gut. Aber auch das ist ja die Sache, selbst wenn du jetzt sagst, ja, okay, die ersten paar Spieltage sind halt so, aber spätestens nach Transferende hätte man sagen müssen, okay, jetzt ist das Thema ab und dann hättest man auch das machen können wie du. Jetzt haben wir noch 13 Spieltage gehabt oder so. Wir brauchen jetzt 30 Punkte, fertig.
Genau.
So. Aber es kommt halt einfach nicht. Und
von oben herab.
Vertrag verlängern vom Baumann, man möchte dann, der Grunewald, der wird dann Aufsichtsratsvorsitzender, es ändert sich doch nichts. Da ist doch...
10 Stunden Jahreshauptversammlung, nur Ringelpiez mit anfassen.
Ja.
Nur Ringelpiez, 10 Stunden Jahreshauptversammlung. Sogar bei Bayern fliegen jetzt die Fetzen wegen Katar, ist ein anderes Thema, ist ein ganz anderes Thema, aber da fliegen wenigstens auch die Fetzen, da machen die Mitglieder. Da geben die den Bode und dem Baumann noch stehende Ovationen. Wir sind abgestiegen in dem Jahr. Nichts persönlich, nichts menschlich. Bode, Baumann, Double-Gewinner, Bode, Europacup-Sieger, alles gut. Aber in dieser Situation ist der Verein in die zweite Liga abgestiegen und die kriegen stehende Ovationen nach 10 Stunden Mitgliederversammlung. Da habe ich das Bild vom Fußball und vom Werder Bremen schon damals verloren. Tut mir leid. Nichts gegen die Person, nochmal. Es ist die Handlung, die sie machen. Die haben den Verein nach 40 Jahren in die zweite Liga gebracht und da kann ich nicht als Mitglied aufstehen und stehende Ovationen machen im Abstiegsjahr. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, genau, jetzt müssen wir uns wieder, glaube ich, zurückfinden, weil sonst sind wir wieder in den alten Diskussionen, aber du hast vollkommen recht, das ist ja immer, ist es halt oft so. Ole Werner, ich habe jetzt mal mich auch darüber informiert, gehypt fand ich im Social-Media-Bereich, der neue Messias ist da, er bringt uns die Bundesliga zurück und so weiter. In den Foren, wenn ihr euch damit intensiver austauscht oder in den Kommentaren, auch deutlich kritischer gesehen, auch teilweise sozusagen, er kann nichts aus dem Kader machen, weil das Mittelfeld vor allen Dingen nicht stabil genug ist, als auch sein Spielsystem passt vielleicht nicht. Du hast es vorhin angesprochen, er sagt, er ist eigentlich nicht so festgelegt auf Viererkette, würde es auch erstmal anders machen. Ganz interessant finde ich auch, und das ist ein Punkt, Spielerentwicklung, ja, man hat sich ja für den entschieden, auch vielleicht, um was zu machen. Für mich ist das irgendwie so ein Floco 2.0, ja, eigentlich das Gleiche, jetzt sozusagen ein bisschen jünger, mit weniger Erfahrung. Wenn man das Ganze so sieht jetzt, könnte man auch sagen, hätte man auch den Kohfeldt das eine Spiel behalten können, damals in der ersten Bundesliga, und mit dem einfach weitermachen, wenn man kaum was ändert, bis auf dann 5 Spieler austauscht. Also es ist ganz komisch, weil es geht wieder schon wieder vom offensiven Fußball und wie wir spielen müssen, von der Philosophie. Mich interessiert jetzt aber gerade die Philosophie nicht, weil ich will erstmal Punkte sammeln. Ja, wir müssen mal nach unten gucken. Ja, also ich mit dem Kader und so weiter, es ist ja anscheinend nicht möglich, eine Spielphilosophie zu integrieren. Man muss ja auch mal was Negatives sagen, was die Mannschaft betrifft. Der Füllkrug hat ja auch gesagt, die ist schnell überfordert mit so ein paar Sachen. Und das war zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl beim Kohfeldt, der wollte viel mehr, als die Mannschaft das geschafft hatte. Also auch das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Du hast zwar ein paar ganz gute Spieler, aber die sind anscheinend nicht in der Lage, ich sag jetzt mal, spielsystemtechnisch und wie sie zu laufen haben, ich habe immer so das Gefühl, dass die das nicht raffen auch. Ja? Also jetzt vielleicht nicht in dieser Saison, das ist ein bisschen schwer zu bewerten, aber auch unter dem Kohfeldt immer engagiert. Ich glaube, der wollte einen ganz anderen Fußball spielen, der überhaupt nicht sozusagen, die Beine konnten das gar nicht umsetzen. Und der Kopf vielleicht auch nicht von den Spielern, die wir hatten. Und bei Werner weiß ich jetzt auch nicht, ob uns das so weiterbringt. Jetzt, guckt, Ich habe mir jetzt mal zwei Saisons angeguckt. Der hatte Altersdurchschnitt, war dann teilweise auch so wie so bei uns, mal ganz grob um die 24 herum. Ja, ich glaube einmal 23,8 und einmal 24,5. Dann habe ich mal geguckt, ob irgendwelche Spieler, interessante Spieler weggegangen sind, wo du sagst, okay, anscheinend durch den ist der so toll geworden im Marktwert, dass er gewechselt ist. War auch, ich glaube, einer ist mal zum HSV gegangen und einer nach Mainz oder so. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Aber das meiste waren dann auch Leihenden. Das heißt, die Abgänge waren einfach dann nur wieder zurück zum Altverein. Der jetzige Kader von Kiel ist dann sogar nochmal deutlich älter als unserer, wo er dann nach ein paar Spieltagen gegangen ist. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch bei dem überhaupt nicht das Thema Spielerentwicklung. Ja, also ich habe jetzt nichts gesehen. Er hat zwar eine gute Serie lang gespielt, wo er dann fast aufgestiegen ist, aber halt auch zu Hause dann durch das ganze Corona-Thema nachher vielleicht auch ein bisschen geschuldet nicht mehr den Punch hatte und ist in der Saison davor, wo er nach 5, 6 Spieltagen ungefähr den André Schubert beerbt hat, war der auch ganz gut dabei, teilweise noch vorne, ist aber zum Ende der Saison auch nochmal abgestürzt mit ein paar Niederlagen und hatte auch nur noch 6 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrang. Also das ist jetzt für mich alles nicht so das Bild, wo ich sage so juhu, juhu. Ja, muss man mal abwarten. Kam ja nett rüber, aber nett bringt, schießt halt keine Tore.
Also wie gesagt, da hatte ich ja letztes Mal schon im letzten Podcast gesagt, für mich ist das nicht die richtige Verpflichtung. Ich hoffe, er straft mich Lügen. Das wäre natürlich schön, wenn er mich Lügen strafen wird. Aber 33 Jahre, wie gesagt, meiner Meinung nach in der Situation für Werder Bremen jetzt zu jung. Der Verein Werder Bremen für ihn jetzt aktuell finde ich auch zu groß, meiner Meinung nach. Nochmal, vielleicht straft er mich Lügen. Einzig Positive, ich habe heute das Einzige, was ich habe noch nichts gelesen, nur Butter bei den Fischen habe ich geguckt. Da kam er schon gut, ganz sympathisch rüber. Wie du schon gesagt hast, Netz schießt keine Tore. Aber er hat eine gute Aussage gemacht, als die Frage gestellt wurde, Dreierkette oder Viererkette, hat er gesagt, was das Spielermaterial hergibt. Und das ist ja schon mal eine gute Sache, dass er sich nicht auf eine Sache festlegt, sondern sich die Spieler angucken will, was das bessere System für die Spieler ist. Also wie gesagt, erstmal, er hat keine Vorschusslorbeeren bei mir. Ich sehe das echt sehr, sehr negativ. Und ich hoffe, dass er mich Lügen straft zum vierten Mal jetzt.
Ja, hat er ja auf jeden Fall gegen Aue die Möglichkeit, noch vielleicht was zu machen. Und vielleicht haben wir noch mal die Chance, was den Re-Anfang, den Wiederaufbau zu machen. Zumindest halten wir jetzt clubintern auf jeden Fall den Rekord, dann 4 Trainer in 4 Spielen. Das muss man auch erstmal schaffen. Von da sind wir wahrscheinlich da weiter als Bayern München. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und wir haben uns jetzt ja schon wieder so in Rage geredet. Ich habe es bei Sport 1 gehört, das muss ich euch nochmal erzählen, aber habt ihr vielleicht selber gehört, dann wie cool das war, dass die dann gesagt haben, jetzt kommt der Darts-Torwart von Kiel, ja, die Eltern haben eine Dart-Kneipe und der war schon auf der Premier League hier. Gibt es ja auch, glaube ich, bei Sport 1 oder Eurosport oder so zu gucken, Darts. Aber das klang echt schon so, als würden die ja einen verarschen. Er meinte das gar nicht so. Das war einfach eine Anekdote, die er erzählt hat. Ne? Als käme jetzt hier sozusagen der Dartspieler, der nebenbei noch Profi-Torwart ist, holt da nochmal das eine Ding grandios raus. Also der Samstagabend hat er echt fertig gemacht. Das ist manchmal ganz gut, dass wir mal ein bisschen mit Abstand hier erstmal unseren Talk haben. Aber ihr seht ja auch schon heute die Emotionen trotzdem da. Es ist einfach zum Kotzen, warum jetzt das nicht vorangeht. Und man merkt auch irgendwo, wie es halt anderen Vereinen geht, wo Tradition immer ein Riesenwort ist, aber aktuell halt nichts bei rumkommt. Die haben es auf jeden Fall auch schwer und das ist echt ein krasser Weg und erste Bundesliga ist schon eine feine Sache, muss man sagen. Ja, Scoop, ich würde sagen, damit müssen wir jetzt mal heute aufhören. Ja. Sonst macht mich das Interview hier oder das Gespräch hier einfach auch schon so fertig. Von daher die letzten Worte an dich und euch allen eine schöne Woche.
Die letzten Worte wie immer von mir. Traditionsverein, ich spiele immer wieder an auf den ersten FC Kaiserslautern. Ich hoffe nicht, dass der Verein Werder Bremen auch mal so endet. Mehrfacher deutscher Meister, ich glaube sogar mehrfacher Pokalsieger Lautern und Champions League gespielt und so weiter und so fort. Kriechen sie in der dritten Liga herum, kommen nicht mehr hoch. Davor habe ich Respekt. Immer wenn ich an unseren Verein denke, muss ich an 1. FC Kaiserslautern denken. Vielleicht, weil auch Otto Rehhagel auch Lautern trainiert hat und so weiter und so fort. Aber da habe ich echt großen Respekt vor. Nicht, dass wir auch irgendwann in der dritten Liga landen. Aber trotz alledem, die können machen, was sie wollen. Mich kriegen sie nicht klein, selbst dich kriegen sie auch nicht klein. Die können Scheiße spielen, wie sie wollen. Wir machen immer weiter. Wir machen auch diesen Podcast weiter. Und deshalb meine berühmten 3 Worte. Lebenslang grün-weiß.
vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Overall, wir stehen zusammen. Eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.